ich mir nach meinem Gespräch mit Jan van Drey selber gestellt. Jan kam mit 8 Jahren zum Kanusport und ja, in der 6. Klasse war alles noch easy und locker. In der 7. schon Sportinternat und dann ging es richtig los. Die Geschichte, die er erzählt, war wirklich hart und lang und er hat alles irgendwie möglich gemacht, um seine Leidenschaft weiter leben zu können. Und das Ende ist natürlich auch mit einem Olympiasieg im Kanu. Ja, so wie man sich das auch vorstellt. Aber was alles dazwischen war, das Leistungssportsystem und wie er das jetzt überträgt auf seine Arbeit mit Unternehmen, ja, mit Auszubildenden, die er in ein Kanu setzt, und dann laufen lässt wie ein Uhrwerk und die dann auch merken, okay, wow, wenn wir das so zusammen machen, dann passiert da ordentlich was. All das wartet in dieser Folge auf dich und ich kann dir das ans Herz legen, dass du hier auch was zu schreiben dabei hast. Und einmal kannst du für dich was mitnehmen, ja, diese Härte gegenüber dir selbst als Ausbilder oder in deinem Job, in der Ausbildung selber. Aber dann auch für deine Schützlinge einfach zu sagen, da müssen wir jetzt durch, da gehen wir durch und später sind wir stärker und wir sind an der Stelle, wo wir auch hinwollen. Viel Spaß bei diesem tollen Interview mit Jan und wir starten rein. Here we go. Und jetzt habe ich, Jan, habe ich dich als Olympionik, wie man so schön sagt, ne, Sportler und auch auf der anderen Seite jemand, der körperlich bei der Feuerwehr auch immer ackern muss. Ich habe schon einiges über Feuer, also gerade die Berufsfeuerwehr gehört, ne, das ist ja sehr körperlich. Und deshalb meine Anfangsfrage, die mich echt auch brennend interessiert, ist: Muskelkater und du, seid ihr Freunde oder wie stehst du zu Muskelkater?
Das ist eine super Frage, finde ich gut. Da unterscheiden sich ja die Geister immer.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, und das wird halt vielleicht auch biologisch und das ganze Thema immer nicht ganz unterstützen, aber für mich persönlich bin ich ein Fan von Muskelkater. Absolut, weil für mich ist es so ganz indirekt eine Bestätigung dessen, dass ich meinen Muskel so weit an die Grenze gebracht habe, dass er es halt gemerkt hat und mir den Signal gibt, Mensch, du hast was gemacht im Training. Wenn es nur eine ungewohnte Bewegung ist, ist es ja am Ende trotzdem ein Muskel, den ich nicht oft in Anspruch nehme und den ich trotzdem trainiert habe. Also ist für mich so eine Bestätigung, also ja, ich bin ein Fan von Muskelkater.
Und Muskelkater ist wahrscheinlich häufig der Fall, oder? Also
da kommt immer drauf an. Das wird es, umso mehr man trainiert, dadurch, dass ich ja jeden Tag eigentlich schon irgendwie Sport mache, ob es jetzt CrossFit ist oder im Fitnessstudio oder wirklich bei der Feuerwehr irgendwelche körperlichen Tätigkeiten, werden die Muskelkater natürlich immer seltener. Weil du beanspruchst ja immer relativ viel deine Muskeln und du bringst ja nicht jeden Tag, das schafft man halt einfach nicht, meiner Meinung nach, die Muskeln so an die Grenzen, dass du halt in Muskelkater reinkommst. Dementsprechend freue ich mich halt umso mehr, wenn der Muskelkater da ist, wenn ich zum Beispiel mal eine, ich sag mal, 2 Wochen oder sowas nichts gemacht habe, weil Urlaub ist, und ich dann anfange, Bankdrücken zu machen oder so, dann merkt man sich halt schon im Brustmuskel und da freue ich mich auch schön.
Ja. Ja, oder wenn halt beim CrossFit wieder irgendwas Verrücktes dabei ist, gell? Wo du sagst, okay, was ist das jetzt für eine crazy Übung? Und ah ja, guck mal, 150 Wiederholungen, danke.
Ja, ich bin ja da sowieso so ein notorischer Beinskipper, sozusagen. Also ich mache ja grundsätzlich Beine jetzt im Privattraining sozusagen nicht, weil ich nämlich ganz genau weiß, alles klar, ich gehe so circa 2-mal die Woche zum CrossFit, da ist aber so viel Bein mit dabei und ja, okay, da ist natürlich öfter der Muskelkater drin, die ganze Nummer.
Okay, crazy. Und was war deine allererste Sportart, wo du reingeraten bist?
Es ist tatsächlich Kanu-Rennsport ist die erste Sportart, wo ich wirklich richtig reingekommen bin und da bin ich auch geblieben. Mhm. Ich habe mit 8 angefangen, Sport zu machen und ich sollte mal Richtung Handball gehen, da war ich aber dann noch zu klein, also wurde ich gar nicht mehr zum Probetraining irgendwie eingeladen. Nee, krass, Quatsch, ich habe vorher mal eine Probestunde irgendwie Karate oder sowas noch gemacht, aber dann auch wieder raus. Also ich bin wirklich dann zum Kanu-Rennsport gekommen und da auch geblieben, tatsächlich.
Der Klassiker. Okay, dass man mal so irgendwo reinguckt bei Karate oder so, aber Handball, Fußball nie.
Nee, Fußball gar nicht. Also war aus meiner Heimatstadt, da ist es gar nicht so präsent, Fußball. Und dementsprechend hat sich das so nicht so ergeben. Meine Familie auch nicht fußballverrückt oder sowas. Und da waren die Berührungspunkte gar nicht da. Mein Stiefvater, der alte Schulkollege, der hat halt quasi einen Kanuverein betrieben. Und so ist natürlich der Kontakt gleich entstanden. Hat gesagt, komm, geh mal dahin, reingeschmissen. Und dann war das natürlich auch noch ein sehr guter Trainer, der mich ganz gut handeln konnte. Und dementsprechend bin ich halt geblieben. Ne? Also das ist halt einfach dann so geblieben. Weißt du, eins zum anderen kommt ja. Ne? Du hast ja dein soziales Umfeld, was du da entwickelst. Hast du deinen ersten Freund, deinen zweiten Freund, dann machst du mit dem Blödsinn. Ja, man trifft sich mal nach dem Sport und ja, also als Kind muss schon viel passieren, dass du dann halt keine Lust mehr hast.
Und dann war parallel auch schon die Feuerwehr, weil Feuerwehr kann man ja ab 10 machen.
Also, ja, nein. Ich bin tatsächlich da, ich nenne mich auch immer gerne so manchmal so ein bisschen Alibi-Feuerwehrmann. Übertrieben gesagt, ne? Also ich mache den Job schon gerne und auch gut, aber ich brenne halt nicht zu 100% dafür. Ist für mich ein Job. So. Einfach aus dem Grund, weil ich gar nicht Jugendfeuerwehr 0,0 Berührungspunkte gehabt habe. Überhaupt nicht bis zum Alter von 19, glaube ich, ja auch nichts mit Feuerwehr am Hut hatte. Sondern aufgrund des Leistungssports ist es ja so, dass du ja in eine Sportfördergruppe kommen musst, um Leistungssport weitermachen zu können, wie Bundespolizei, Polizei, Bundeswehr und dann halt in Land Brandenburg sonst auch noch die Feuerwehr. Das war dann halt Option, um meinen Leistungssport weitermachen zu können. Ja, habe ich mich dann halt überall beworben und bei der Feuerwehr wurde ich dann quasi angenommen und dementsprechend bin ich dann halt aufgrund von meinem Leistungssport Feuerwehrmann geworden. Also ich habe es mir nicht ausgesucht, sondern es war Mittel zum Zweck, muss man halt ganz ehrlich so sagen. Viele werden dann immer sagen, wer kann dann warum, gar nicht ein echter Feuerwehrmann, weil ich nicht in der Freiwilligen bin und sowas, aber das ist halt nicht mein.
Ach, so lief das. Okay. Ja, weil
So lief.
ich kenne das von der Bundeswehr, genau.
Genau.
Sportfördergruppe kenne ich da, das habe ich auch mal versucht.
Ja.
Und ja, aber von Feuerwehr und so wusste ich gar nicht, dass die Option überhaupt auch besteht.
Du hast auch mal Leistungssport gemacht? Oder wolltest du generell zur Bundeswehr?
Ich wollte beides
Ah,
miteinander
okay.
verknüpfen, genau. Ja, ich habe Leistungssport beim American Football gemacht
Ah, okay.
und genau, da
Cool.
war die Sportart einfach noch nicht so weit und
Genau. Da ist natürlich ja, das ist ja das Problem in Deutschland, dass die Plätze natürlich da auch sehr begrenzt sind. Erstens das und zweitens hast du ja gar keine andere Wahl, wenn du jetzt eine Randsportart und das war damals ja wahrscheinlich noch, wie lange ist das her?
Ewigkeit.
Ja.
99 war da der Gedanke, ja, da habe ich Kontakt gehabt zur Bundeswehr und
Da war ja dann Kanu-Rennsport noch populärer als American Football hier
ja.
in München. Also, da hast du dann keine Chance, ne? Also.
Richtig, korrekt. Okay. Und das heißt, du bist dann direkt auch beim Kanu-Rennsport eingestiegen,
Genau.
weil ich hatte Max Planer ja auch schon bei mir, ne? Und so die Paddler, sag ich mal, ja, wenn man einfach auch mal Bezug zu Booten und zu Paddeln und zu Wasser hat, dann kann man das ja transferieren, auch in andere Disziplinen daraus. Aber das war bei dir nie der Fall.
Naja, ich sage mal so, also ich glaube, dass es ein bisschen schwierig ist, das wirklich meiner Meinung nach zu transferieren in anderen Sportarten. Dass es einfacher aus dem Schwimmen zu kommen, beispielsweise, und dann in verschiedenste Sportarten zu gehen, als jetzt vom Kanu in andere Sportarten, weil die Ansprüche der Technik sind da halt immer super hoch. In Fall. Und du brauchst halt echt eine lange Zeit, um irgendwo da anzukommen, dass du halt auch wirklich erstmal geradeaus fahren kannst und sowas alles. Also dementsprechend hast du halt immer was zu tun und ja, basic-mäßig nicht reinfallen und geradeaus fahren. Das musst du erstmal lernen. Wenn du das geschafft hast, so, dann ist aber auch schon ein Jahr vorbei, gefühlt. So. Nee,
Ach
deswegen war
so.
da auch gar nicht der Ansatz, irgendwo woanders hinzugehen oder irgendwas anderes zu machen. Ich bin sportlich begabt, ich kriege relativ schnell viele Sportarten hin. So, ja, aber sicherlich denkt man natürlich immer, Mensch, das hätte ich tatsächlich auch vielleicht machen können. Aber das ist aber eigentlich auch eine totale Quatschaussage, weil ich sitze ja als Olympiasieger und in einer anderen Sportart wäre ich nicht Olympiasieger geworden vielleicht. So.
Ja, manchmal kann man es transferieren. Nimm es kurz einmal mit, ne? Also ich habe mich natürlich ein bisschen drauf vorbereitet, wer sitzt mir da gegenüber im Zoom-Raum, aber die Zuhörer nicht. Ne? Was ist passiert von, ich bin das erste Mal irgendwie in den Kanuverein gegangen, bis der Abschluss, ja, plötzlich ganz hinten Olympia und wo du überall vorbeigekommen bist.
Ja, also da könnte ich jetzt bis morgen wahrscheinlich reden, aber ich versuche es. Ja, gut für dich, ne? Nein, ich versuche es mal so ein bisschen grob zu beschreiben, dass ich im Prinzip das komplette Leistungssportsystem, was es in Land Brandenburg, ich beziehe mich mal auf Land Brandenburg jetzt, gibt, von A bis Z einmal durchgespielt habe. Von quasi erstmal habe ich ja in Schwedoder angefangen, das ist meine Heimatstadt, und da habe ich dann mit 8 Jahren den Sport angefangen und habe dann quasi, ja, im Prinzip ist es ja dann Breitensport, ne? Freizeitsport, Breitensport, ein bisschen Spiel und Spaß. Hab da dann halt gute Freunde gefunden und mein Netzwerk da aufgebaut und war dann anfangs auch sehr erfolgreich. Ne, und konnte halt in den sehr jungen Jahren gute Erfolge dann halt mitnehmen, weil ich den Fokus im Sport relativ schnell hatte. Ich war ein sehr hibbeliger Mensch oder hibbeliges Kind. Heute würde man sagen, total hyperaktiv und sowas. Aber so konnte ich dann halt meinen Fokus reinpacken und hatte danach viel Spaß und natürlich auch relativ schnell viel Erfolg. Ne, also das ist auch ein cooler Ansatz. Viele sagen ja, dass die besten Sportler entstehen aus quasi diese Hyperaktivität. Ne, weil sie halt schnell dann diese Energie kanalisieren können und dann halt in Sport reinpacken können und dann über ihre Grenzen gehen können. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau, bis hin zur 5. Klasse, und dann gibt es schon das erste kleine Projekt sozusagen im Land Brandenburg, sind Sportklassen. So, und 5., 6. Klasse gab es in Schwedt Sportklassen, die halt sportbetont sind, also auch in Richtung vorbereitend Leistungssport, so dass du, dass die Schule den Klassen oder diese eine Klasse, die waren dann zusammen mit Ruderern, mit Schwimmern, Kanuten, genau das war es, glaube ich, gewährt haben, einmal oder zweimal die Woche vormittags auch Training zu machen. Wow. Ja, somit war dann im Prinzip jedes Mal irgendwie Nachmittagstraining und zweimal die Woche Vormittagstraining. Und wurde dann halt gewährt und dann es ist so eine Anlehnung an quasi Sportschule. Genau, und in der Zeit, 5., 6. Klasse, ist es ja am Ende die Struktur klar. Ist mir jetzt bewusst, aber damals war es nicht so bewusst, da ist man einfach mitgegangen, weil man dachte, okay, wir machen das alle, das funktioniert schon. Also, überlegst du ja nicht mit 5., 6. Klasse, Mensch, was hat das für Konsequenzen hier, dass das wirklich ein System ist im Leistungssport, um rauszufiltern, wer ganz oben ankommen soll. Ist natürlich der Punkt gewesen, ganz logisch, ich bewerbe mich jetzt quasi Richtung Sportschule, Potsdam. Genau, musste dann natürlich auch meine Leistung da bringen, war dann in der 6. Klasse auch schon das erste Mal deutscher Meister, sonst wäre ich tatsächlich gar nicht auf die Sportschule gekommen, weil ich nämlich schulisch jetzt nicht so der Brainer war und dementsprechend war da so ein bisschen ein Manko und ich konnte das gerade so mit dem Leistungssport, also mit den Leistungen im Sport sozusagen ausgleichen und habe mich dann auf die Sportschule beworben, wurde dann tatsächlich auch angenommen, habe aber gar nicht gecheckt, was da passiert, sondern mein Logo ist cool, ich habe es geschafft. Ja, und dann das erste halbe Jahr bin ich dann 2005, genau, bin ich dann quasi nach Potsdam gekommen, zur Sportschule. Und ja, das erste halbe Jahr war die Hölle, quasi Internat, war ja genau das. Und hab ich so nicht mit gerechnet. War also sehr, sehr schwierig für mich anfangs tatsächlich im Internat. Ja, also das war schon eine Hürde, da war ich kurz vor, ich breche die ganze Sache ab. War mir nicht so klar. Und dementsprechend war ich da so überrascht und habe eine ganze Weile gebraucht, um mich da wirklich einzuleben. Und ich bin der Meinung, ich habe schon ein Jahr lang, also diese erste Schuljahr habe ich schon gebraucht, um irgendwie anzukommen. Mhm. Ja. weil sich ja alles ändert, ne? Also der Fokus, und das erzähle ich immer jedem Schüler, der den Weg dahin gehen möchte, dass man nicht vergessen soll, dass der Fokus ab diesem Zeitpunkt, 7. Klasse, Sportschule, in Richtung Leistung geht. Da ist von Freizeit, Breitensport, leistungsorientiert, ist da der Break drin, und da ist es Leistungssport, und da heißt es, du bist auf dieser Schule, um Olympiasieger zu werden.
Ja.
Perspektivisch. So, und so wirst du halt natürlich da auch gedrillt.
Mhm.
Immer unterstützend alles, ne? Aber du hast halt wirklich jeden Tag Vormittag Training. Du hast Nachmittagstraining, es ist eine Ganztagsschule, du musst dich selber organisieren, du musst selbstständig sein, ist deine Wäsche nicht gewaschen, stinkst du, und dann wirst du von deinen Mitschülern irgendwie in irgendeiner Art und Weise belabert, logischerweise. Wenn du was anderes zu trinken haben willst als Rohrperle, dann musst du das halt organisieren, und zwar zu Lidl oder Aldi rüberlaufen und dann dir was zu trinken holen.
Mhm.
Also das war so ein Selbstständigkeitsbreak, der mir natürlich in meinem Leben, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also komplett geprägt hat, weil ich mich da durchgebissen habe und das auch geklärt habe. Genau, und dann hast du ja den Fokus da auf Leistungssport, und dann gingen aber tatsächlich meine Leistungen relativ schnell wieder runter, weil ich biologisch hinterher war, vom Körper her.
Mhm.
Also ich habe lange gebraucht, um da meine biologische Anpassung irgendwie anzupassen von meinem Körper her. Und hatte da dann halt mit Leistungen zu kämpfen, sozusagen. Schulisch war jetzt nicht grandios, Leistung war na, so lala in dem Moment. Dementsprechend waren so die ersten 2, 3 Jahre, sag ich mal, sehr schwer.
Ja.
Genau, aber dann ist es ja halt so, dass du ja die Überlegung hast, ja, machst du Abitur oder nicht? Machst du Leistungssport oder machst du Leistungssport nicht? Manchmal wird es ja natürlich auch abgenommen in Form von, Mensch, bringt nichts mehr, du solltest mal jetzt überlegen, vielleicht was anderes zu machen. Das sind dann so diese Leistungsaufträge im Leistungssport. Und da kriegst du von verschiedenen Pfeilern in dem Bereich Leistungsaufträge oder nicht. Sprich, Schule sagt, ey Mensch, Schule, boah, weiß ich nicht, ob das noch was wird. Dann
mhm.
der Sport ja zustimmen und sagen, ey, der hat Perspektive, der wird Kader oder wird nicht Kader.
Mhm.
Und dann kommt die soziale Komponente natürlich auch noch ein bisschen zustande, Internat. Ja, also die 3 Pfeiler, die setzen dann immer zusammen und sagen, Mensch, hat der Junge Perspektive oder nicht? Und das war immer so hart an der Grenze bei mir in den
mhm.
Zeitraum.
Ja, das ist ja auch ein verrücktes Alter, ne? Also für alle, die in dem Game nicht so richtig drin sind und keine Kinder haben, 7. Klasse ist 13 Jahre alt.
Ja.
Ja, jetzt alle nochmal zurück überlegen, ja, wann wart ihr das letzte Mal 13?
Ja.
und dann von zu Hause weg, ne, und dann plötzlich dieser Druck, und wie du schon sagst, ne, das sind die Kleinigkeiten. Nur, wenn ich was anderes trinken will, dann sage ich nicht, Mama, bring mal was mit, ne, sondern
ja.
ich muss mich drum kümmern, all solche Sachen.
Klar, das ist so der Klassiker. Normalerweise Papa organisiert, steht dann irgendwo entweder im Keller oder im Vorratsschrank oder sowas. Ne? Ist er nicht. Hast du halt Pech. So, aber so, und das ist heutzutage manchmal so ein bisschen was, sage ich auch immer ganz ehrlich, was so ein bisschen fehlt. Die Kinder wirklich selbstständig zu erziehen.
Mhm.
Gibt halt viele, viele Eltern, die halt ihre Kinder so sehr betüdeln und bemuttern, dass die Selbstständigkeit so in den Hintergrund fließt, und somit
ja.
verzieht sich das immer alles. Ne? Aber also das ist meiner Meinung nach heutzutage ein bisschen schwierig geworden. Sollte man mehr darauf achten, also die Kinder selbstständiger zu erziehen. Ich habe ja.
ja
selber auch, das muss man ja dazu sagen, deswegen darf ich das auch äußern. Ich habe ein Kind, es ist 11 Jahre alt, dementsprechend darf ich das äußern. Das muss man ja nochmal dazu sagen.
Ja, ja, ja.
ja also finde ich nämlich auch schwierig, dass man darf sich nicht, oder man sollte nicht urteilen, wenn man selber diesen Prozess mit Kind nicht
mhm.
durchlaufen hat. Deswegen
vollkommen.
War das nochmal ein ganz wichtiger Kommentar dazu.
Ja, man möchte auch immer für sein Kind da sein und denkt, ah ja, komm, dann mache ich das für dich, oder dann hast du es leichter, ja, und dann aber Ende vom Lied ist, kriegen den Arsch nicht hoch.
Ja.
Bei dir war das ja dann anders, ne? 7.
Genau.
Klasse, du warst kurz so vorm Abbruch, und bei den Jungs dann vor allem, ne, mit 13, ja, manche sind dann halt irgendwie 1,20 groß und manche sind halt 1,80 groß, ne?
Richtig.
Je nachdem, wann die Hormone dann auch reinkicken. Und das war dann bei dir ein bisschen später, oder?
Genau.
Sehr viel später.
Naja, es kommt drauf an, wie man es definiert. Ich sag mal, für diesen Punkt in der Sportschule hat es sehr, sehr lange gedauert. Also ich konnte mich immer hart an die Grenze der Leistungen halten. Hatte noch andere Vorteile. Ich war technisch ganz gut, konnte gut steuern und somit habe ich mich immer ganz gut so durchgesneakt. Aber ich glaube, so richtige Sprung, ja, der kam halt tatsächlich auch erst mit 18, sage ich mal, in dem Juniorenbereich. Aber selbst da war es jetzt nicht der maximal körperliche Sprung, sondern die Kombination Verständnis und Körper hat sich da angepasst und auch Mindset-mäßig, ja. Also dementsprechend habe ich sogar von 13 bis 18 habe ich halt relativ stagniert in meinem körperlichen Aufbau. Ja, aber ich finde, das ist immer so eine Sache, die kannst du halt in dem Moment nicht beeinflussen. Reflektiert im Nachhinein, ja, kann ich so sagen. Jetzt in der Zeit war es natürlich unverständlich für mich. Aber was ich halt gemacht habe, ist halt in dem Fall nicht aufgeben, sondern einfach weitergemacht. So, und das ist, glaube ich, so der Punkt, den man mitnehmen sollte, dass man da halt wirklich auch mal nicht sofort aufgeben sollte. Und da sind wir halt bei dem, genau diesem Punkt, sondern für sich für einen gewissen Zeitraum und nicht jetzt, wir reden nicht von ein, zwei Tage, sondern ich rede von ein, zwei Jahre in diesem Bereich, mal die Zeit nehmen sollte und es perspektivisch mal durchziehen sollte, egal ob es scheiße läuft oder nicht. Also meiner Meinung nach, weil ich vergleiche das immer gerne mit einer Selbstständigkeit. Wenn du eine Firma oder eine Selbstständigkeit aufbauen willst, musst du ja tatsächlich, redest ja auch von 3 Jahren, ist so der Break-Even-Point, und wenn du es geschafft hast, nach 3 Jahren noch dazustehen, dann ist das auch was wert, finde ich. Zum Beispiel in dem Moment,
ja. Ja, und du bist ja dann zu dem Punkt gekommen, deutscher Meister, habe ich gehört. Wie alt warst du da oder welche Schulklasse?
Ja, das war Wechsel von der 6. zu 5. Klasse. Ach, von der 6. zu 7. Klasse war das gewesen. Wie alt ist man da? Naja, 12, 13.
Ja, in den Dreh. Sehr früh.
Genau, und konnte natürlich dann immer noch weiterhin noch Erfolge auf Deutschland eben sozusagen noch einfahren, die aber für einen Kaderstatus und leistungsorientierte Sportschule jetzt nicht so relevant sind. Du musst dann halt schon weiter hoch, ne? Du musst dann schon in den Juniorenbereich reinkommen.
Ja.
Du hast dann 7., 8. Klasse hast du noch so ein bisschen Welpenschutz, aber ab 9., 10. Klasse ist dann halt wird halt schon gefeuert, ne? Und ich war ja dann in der 10. Klasse, war das ja dann quasi schon in den Juniorenbereich drinne, und dort habe ich mich das erste Mal noch reingefahren in den Junioren-Weltmeisterschaft, also in die Junior-Nationalmannschaft, und bin dann halt Junior-Weltmeisterschaft auch gefahren, und da dann halt 4., 5. Platz auf einer olympischen Strecke war dann halt wirklich so der Punkt, wo ich das erste Mal so ein bisschen auf mich aufmerksam gemacht habe, dass ich in den Bereich reinfahren kann.
Ja.
Im Juniorenbereich war nicht der große Kracher, da gab es ganz andere Überflieger, aber ich war halt in einem olympischen Disziplin, und das darf man nicht vergessen bei uns, weil das macht noch einen himmelweiten Unterschied. In der olympischen Disziplin war ich natürlich relativ weit vorne, nah an den Medaillen dran, und das macht dann natürlich schon was her dann in dem Moment.
Verrückt. Wie ist es beim Kanusport? Es gibt ja so Sportarten wie zum Beispiel Turnen, ne? Da sind die Spitzensportler sind sehr, sehr jung, ja? Und dann gibt es aber andere Sportarten, ja, wo es eher dann Richtung Mitte 20, 30, ne, wo dann irgendwo auch andere Dinge eine Rolle spielen. Wo hat man da so seine Prime bei euch im Sport?
Ja, es gibt natürlich immer wieder Ausreißer, ne, die halt vorher halt natürlich auch mit 17, 16, 17, 18 irgendwie da ganz vorne mitfahren. Aber das ist dann halt schon sehr jung für uns. Beim Turnen gibt es ja auch Ausreißer mit 12 oder mit 13 oder sowas. Das wird bei uns nicht, das passiert bei uns nicht. Also ich habe noch nie gehört, dass einer mit 12 irgendwo ganz vorne mit dabei ist.
Ja.
Prime ist bei uns, würde ich halt schon sagen, um die 20. Zwischen 20 und 25 ist so das Alter, wo du halt ganz vorne rein von der Struktur her und so wie es die letzten Jahre, Jahrzehnte so war, immer ganz vorne mit dabei bist. Und alles, was danach ist, sage ich mal, wenn du bis 30 machen kannst, dann ist das schon gut. Und alles, was vorher ist, so ich sag mal, wie schon gesagt, mit 16 gibt es ja auch die Ausreißer, die da halt schon an Olympia teilgenommen haben. Aber wirklich die ganz Großen auch mal eine Medaille gemacht haben, aber mehr auch nicht dann halt. Weil ich glaube, das ist ja der Unterschied zwischen Ton, jetzt wenn wir das als Beispiel nehmen, und Kanu, ist ja wirklich die physische Präsenz. Aber beim Ton ist es ja halt, ja, also du brauchst auch eine physisch definitiv. Aber das ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn du da die Technik viel besser hinbekommst, dann kannst du das, deine Kraftwerte sozusagen kompensieren. Im Kanu ist es halt so, du brauchst halt die Kraft, ne, um Kraft-Last-Verhältnis irgendwie zu haben. Wenn du jetzt irgendwie 10 Kilo wiegst und nur 5 Kilo wegdrückst, dann fliegst du halt auch weg. Da hast du keine Chance. Ne? Und dementsprechend ist es dann halt auch noch der Unterschied, dass wir eine Außensportart sind und dann windabhängig sind. Ne? Also die, mal die Konditionen, die draußen sind, die müssen wir halt so nehmen. Und wenn halt Gegenwind ist und wie gesagt, du nur 10 Kilo wiegst oder so, dann hast du halt keine Chance gegen jemanden, der 100 Kilo wiegt.
Freilich, ja, logisch. Und dann war bei dir der nächste Schritt, war dann schon Olympia oder wie würdest du so deine Etappen bezeichnen?
Also wenn ich meine sportliche Karriere, ich beschreibe das auch immer sehr gerne in meinen Vorträgen, als aggressiven Aktienchart im Prinzip. Also das ist keine stabile Linie jetzt meinetwegen wie ein MSCI World oder S&P 500 oder sowas, der so stabil auf lange Sicht jetzt so hoch geht, sondern bei mir ist es wirklich von oben nach unten im minus 100 bis plus 2000 und so. Es ist halt wirklich, dass nach dieser Sportschulzeit muss man ja überlegen, was willst du machen? Möchtest du studieren? Okay, für studieren brauchst du Abi. Abi war für mich jetzt nicht die Wahl, sondern ich wollte relativ schnell unabhängig sein, finanziell unabhängig. Also habe ich mich entschieden, eine Ausbildung zu machen und das in Richtung Feuerwehr sozusagen zu planen. Wenn man es ganz genau will, sehen will, ist es so, dass ich in der 8. Klasse schon wusste, oder was heißt wusste, da war stand der Plan, dass ich zur Feuerwehr gehe. Der Weg dahin ist aber natürlich immer noch ein bisschen was anderes, weil du brauchst ja, um zur Feuerwehr zu gehen, eine abgeschlossene Berufsausbildung.
Wieder was gelernt.
Ja, das war damals so, das dreht sich gerade so ein bisschen, dass man jetzt auch tatsächlich mit 18 schon nach der Schule zur Feuerwehr kommen kann. Normalerweise brauchtest du eine technisch bezogene, abgeschlossene Ausbildung, bevor du denn die Ausbildung als Feuerwehrmann machen darfst überhaupt. So, und damals.
Ich dachte, das wäre gut, aber ja, das ist eine Voraussetzung, ja.
Das war eine Voraussetzung, ja. Also es ändert sich jetzt gerade, weil einfach zu wenig Nachwuchs da ist. Nee, und ich habe mich dann halt 2008 dafür entschieden, 2008, in der 8. Klasse dafür entschieden, mit meiner Laufbahnberaterin, die da unterstützt hat, das in Richtung Feuerwehr gehen soll, um diesen Leistungssport weiterzumachen, um dann irgendwann ganz oben anzukommen. Sprich, 10. Klasse zu Ende gemacht, dann eine Ausbildung bei Europäischer Sportakademie, also bei der ESAP. Ist so, ich bin staatlich geprüfter Sportassistent. Das hört sich immer sehr hochtrabend an. Ich sage immer, das ist ein besserer Personal Trainer. So, ich habe da halt auch Wirtschaft und Rechnungswesen und all möglichen Sachen mit drin gehabt, sodass ich halt ein Fitnessstudio auch per se leiten darf und sowas alles. Genau, und nach dieser Ausbildung bei der ESAP bin ich dann 2011 zur Feuerwehr gekommen, Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt, im Land Brandenburg. Und genau, seit dem Zeitpunkt bin ich quasi Beamter und habe da dann halt meine Karriere sozusagen in dem Bereich weiter verfolgt. Und 2011 war das genau und da bin ich, 2012 ging es dann halt rein leistungstechnisch wieder voran, richtig voran, sage ich mal so, dass es halt erwähnenswert ist. Da bin ich U23 Vize-Europameister geworden auf einer olympischen Strecke in einer. Und das war so ein bisschen so der Startpunkt, wo man sagt, Mensch, das läuft ganz gut. 2013 auch nochmal Vize-Europameister in U23 über 500 Meter. Dann bin ich dann noch die Weltmeisterschaft mitgefahren. Da bin ich leider nur Fünfter geworden. Und bin, ja, sage ich mal, da am Höhepunkt erstmal gewesen in meiner Karriere in dem Moment. Und dann ging es wieder ganz tief bergab tatsächlich. Und da beginnt auch meine Geschichte oder meine Story, die ich halt in meinen Vorträgen natürlich auch immer erzähle. Grob gesagt war es so, 2014, was nicht negativ ist, aber mit reinspielt, ist es dann halt so, dass ich krank geworden, an keine Qualifikation mitgemacht, war am Ende 2014 dann in meiner Ausbildung zur Feuerwehr und musste dann war ein Praktikum, 24-Stunden-Dienst. Das erste Mal, dann wurde Ende Oktober 2014 mein Kind quasi geboren, und musste dann auch nochmal zu so einer Kader-Nachüberprüfung. Das ist dann sowas, wenn du zum Beispiel die Leistung innerhalb des Jahres nicht erbracht hast,
nicht im hältst, ja.
Genau. Dann kriegst du halt keinen Kaderstatus, sondern gibt es eine Nachüberprüfung. Und diese Nachüberprüfung, die war dann halt genau eine Woche, nachdem mein Kind geboren war, und dann zwischen zwei 24-Stunden-Schichten bin ich dann quasi Freitag 24-Stunden-Schicht, Samstag dann zur Kader-Nachüberprüfung und Sonntag wieder 24-Stunden-Schicht. So zwischendurch irgendwie das Kind gehandelt und meine Frau muss ja auch irgendwie unterstützt werden.
Ja,
plus natürlich Lernen für die Ausbildung, plus, dass man ja, müsstest du ja vielleicht auch kennen, also bei uns gab es dann halt so Trainingsprotokoll, was man schreiben muss. Ja, und Trainingsprotokoll final schreiben ist Voraussetzung, um Kader zu werden. Also muss das immer auf den Tag genau auf dem Stand sein. Aber ich, komischerweise habe ich das in ein, zwei Wochen da vergessen in der Zeit. Und da hat dann alles angefangen, so dass ich dann halt quasi aus dem Kader geflogen bin und stand dann halt 2015 so, okay, also was mache ich jetzt hier, was soll das? Ne? Also eigentlich macht es keinen Sinn, jetzt hier irgendwie weiterzumachen, und hatte da ja, den Trouble mit mir selber und hatte hin und her überlegt, Anfang 2015, ob ich tatsächlich aufhöre. Ja, kein Kader, keine Leistung, bin dann fertig geworden mit meiner Ausbildung, frisch Kind geboren, und richtig Unterstützung kam ja von dem Verband auch nicht, wo ich dann dachte, naja, dann leco mio, ne? Also dann ja. Gib mir doch nicht auf den Sack, dann mache ich halt mein Ding. Ja, und habe mich dann halt aber in der Zeit so dafür entschieden, die ganze Sache erstmal noch laufen zu lassen. Ne? Und bin dann gar nicht großartig gestresst reingegangen in das neue Jahr 2015. Sondern habe gedacht, naja gut, ich guck mal, wie es ist. Ja? Und du weißt ja auch selber, wenn du kein Kader bist, dann gibt es ja auch keine Förderung im nächsten Jahr. Also weder finanziell, das ist sowieso nicht in dem Bereich bei mir. Aber was viel wichtiger ist, die ganzen Trainingslager, die werden halt auch nicht, erstens nicht mitfinanziert und zweitens wirst du gar nicht eingeladen. Weil nur Kaderathleten dürfen ja dann quasi ins Trainingslager.
Sonst wird ja jeder kommen.
Richtig. Naja, aber dementsprechend bist du natürlich auch nicht mehr an der Weltspitze dran oder an der internen deutschen Spitze, um dich dann halt für die Nationalmannschaft zu qualifizieren. Du hast ja keine Orientierung, der Bundestrainer ist nicht da, du stehst im Prinzip komplett alleine da,
ja,
und musst dann zu Hause alleine trainieren. Genau, und so war dann halt auch mein Ansatz da in dem Bereich, wo ich dann gesagt habe, na Mensch, dann mache ich das ja halt alleine. Und habe da dann für mich ein paar Punkte herausgefunden, wie ich eigentlich doch gut trainieren kann, was ich eigentlich tatsächlich brauche. Und bin dann in meinen Leistungen immer besser geworden. Ich mache das mal wirklich grob hier. Wo ich dann halt gemerkt habe, alles klar, macht doch manchmal Sinn, auf sich selber zu hören. Macht doch manchmal Sinn, sich so Punkte für sich rauszusuchen, weil ja nicht jeder gleich ist. Braucht man auch unterschiedliche Trainingsansätze. Und dadurch, dass der Bundestrainer nicht da war und der gleichzeitig mein Heimtrainer war und mir wortwörtlich nicht auf den Sack gehen konnte, konnte ich das halt machen, wie ich brauchte. Und dadurch, dass ich das dann rausgefunden habe, was ich brauchte, habe ich eine Leistungsexplosion gehabt und bin dann immer besser geworden.
Ja.
Am Jahresende hin. Und genau, war dann ganz interessant, dass ich dann halt mich wieder weiter reingefahren habe. Und dann kam ja das ganze Jahr 2016, wo ich ja da halt wirklich, da fülle ich ja, wie gesagt, in meinem Vortrag ja eine ganze Stunde mit von eigentlich einen neuen Zweierpartner gefunden, mit denen im Training super vorangefahren, ganz vorne mit dabei gewesen, bis hin, dass er dann quasi durch Dopingausschlüssen und das Staatsdoping durch Russland, ich mehr in Fokus gekommen bin, ich die nationale Meisterschaft gewonnen habe, und bis hin zu, dass ich dann plötzlich von 0 auf 100, wie Phönix aus der Asche wurde immer gesagt, ganz oben stand in der Welt als Olympiasieger in dem Moment. Und das von innerhalb eines Jahres, ich höre auch, bis hin Olympiasieger. Und da sind halt ganz viele Zwischensteps so passiert, die halt ich in meinem Vortrag sozusagen wiedergebe, wie ich damit umgegangen bin und letzten Endes, was jeder sich davon mitnehmen kann, wie ich damit umgegangen bin und wie ich erfolgreich dadurch geworden bin.
Geil. Ja. Ja, das ist verrückt, weil das ist ja auch so das Schöne, ne? Also viele sehen dann irgendwie, dass man auf dem Treppchen steht, ne? Oder dass man zu Olympia fahren darf, ne?
genau.
Und teilnimmt, dann auch noch erfolgreich und zack. Und was du jetzt so wirklich kurz, aber irgendwie geil beschrieben hast, ist ja das, was da so alles war. Ne?
Mit, ja.
Ja, jeder von uns hat parallel noch ein Leben. Und
richtig.
Das sag ich den Ausbildern ganz gerne, ja, zu ihren Azubis. Auch die haben neben den 8 Stunden ein Leben. Ja?
Ja,
und da kann
stimmt.
so viel laufen. Und man hat selten, glaube ich, dann den Azubi, der dann einfach sagt, ah, dann mache ich mein Ding, ich finde meinen eigenen Rhythmus, sondern die kommen aus der Kacke meistens nicht mehr raus.
Ja, also gebe ich dir zu 100% recht. Also das ist richtig geiles Mindset dahinter, dass viele das halt wirklich vergessen, dass die Menschen ja nicht nur das Leben haben auf Arbeit. So, es gibt halt, und das ist halt der grundlegende Punkt eigentlich am Ende, warum es auf Arbeit oder in der Ausbildung nicht funktioniert, weil das Leben im Hintergrund, die Pfeiler, die es da gibt, ob es jetzt familiär, ob es jetzt Freundin ist oder Freund oder was auch immer, wenn die nicht halbwegs stabil sind, dann zieht sich das doch mit quasi rein in die Ausbildung, wo auch immer, und beeinflusst ja dann auch die Ausbildung. Also muss man ja, das hat mein Trainer damals auch immer gesagt, du musst dir deine fundamentalen Pfeiler nehmen, ja, dir anschauen, sind die denn stabil, halten die denn genug? Ja? Und wenn nur ein Pfeiler davon, gehen wir von 3 aus, nicht stimmt, dann beeinflusst es die anderen Pfeiler und somit bricht das ganze Konstrukt, fängt an zu wackeln. Sprich, ich kümmere mich fokusmäßig auf das Thema, ne? Natürlich nicht zu 100%, aber so packe ich 1-2% nach links rüber in den anderen Pfeiler, werde den wieder stabilisieren, damit das ganze Konstrukt, also ich als Mensch, ich als Azubi, ich als lebende Person vorankomme. Ne? Und da bin ich ja voll mit drin und voll bei dir.
Ja, das sind so Lebensbereiche, die dann einfach auch stabil sein müssen, ja, weil wer schon mal auf so einem Stuhl mit einem Stuhlbein gesessen ist, ne, der weiß, das ist eine Herausforderung. Mit 2
ja.
ist auch echt eine kippelige Sache.
Ja, richtig, ja.
Braucht man schon seine Pfeiler. Du hast gerade gesagt, ich hatte Trouble mit mir selbst.
Ja.
Ist jetzt schon ein bisschen her, aber da spricht ja im Kopf von jedem. Und ich finde, Sportler nehmen das sehr, sehr wahr, diese eine kleine Stimme, ne, die dann so reinquatscht. Ne? Manchmal ist es eine große Stimme, die uns motiviert, aber manchmal ist es diese kleine, ja, fiese Zählende. Stimme. Was hat diese Stimme da zu dir gesagt? Kannst du dich da noch so ein bisschen reinversetzen?
Also das Erste, was mir da immer einfällt, immer die Frage und die Stimme, also die im Hintergrund fragt, macht das noch Sinn?
Mhm.
So, das ist ja in allen Bereichen, glaube ich, die das hinterfragen, macht das noch Sinn? Das war der große Punkt. Ne? Was ich für mich dann halt, wie schon gesagt, gut hinbekommen habe, ist, dass die Stimme da sein zu lassen, ist auch okay. Also man darf ja auch tatsächlich mal den Fokus ein bisschen verlieren. Man darf auch zweifeln, weil so erfindet man sich immer wieder neu, bin ich der Meinung, und bleibt trotzdem immer ein bisschen fokussiert. Wenn man das alles gleichgültig nehmen würde, dann würde ich sagen, dann hör auf. Wenn es dich nicht beeinflusst, wenn es dich nicht juckt, dann hast du auch keinen, weiß ich nicht, also dann hast du auch, dann juckt es dich auch nicht, wenn du gewinnst.
Aha.
Ne? Also und die Stimme, die konnte ich halt sehr gut nebenher laufen lassen. Hab mir gesagt, alles klar, die ist da, so.
Sprich,
beeinflusst mich natürlich in Art und Weise auch, ne? Also es ist nicht so, dass ich das total ignoriert habe. Aber ich habe mich auf die Punkte dann konzentriert, die halt Vorteile in dem Moment für mich waren. Und das waren halt der Vorteil, dass ich das mal machen konnte, wie ich das wollte.
Mhm.
Wie ich das brauchte. Ne? Und die Stimme hätte ja dann immer wieder zurückkommen können und hätte am Ende 2015 auch sagen können, ja siehst du, hast du recht gehabt. Aber ich habe es dann halt wenigstens trotzdem auf meine Weise nochmal probiert. Also ich habe eine Option ausgewählt, die Sache mal anders anzugehen und habe geschaut, wie könnte ich das anders umsetzen. Ja, wenn diese Option für mich nicht funktioniert, dann probier diese. Ja. Und wenn die nicht funktioniert, wenn du noch die Muße hast, mach weiter, probier noch eine andere Option aus. Das ist für mich dann so der Ansatz da gewesen. Am Ende kann die Stimme ja immer gewinnen, aber man muss halt wenigstens versuchen, dagegen zu arbeiten, meine Meinung.
Ist geil, ne? Dann wird dir irgendwie so Weg A und Weg B vorgeschlagen und du sagst, pass auf, ich nehme Weg C da hinten, ja, der steht gerade gar nicht zur Debatte, aber ich
Disziplin jetzt, wenn es bei dir reingeht, oder allgemein, ja, wenn ich jetzt mit Azubis und mit Ausbildern sozusagen unterwegs bin, es ist ja nun mal auch so, dass nicht jeder Azubi auf die gleiche Art und Weise lernt. Wie auch immer, ne? Ob jetzt nur theoretisch oder praktisch. Da lernt man ja tendenziell, gibt es Menschen, die anders lernen. So, und das sollte man vielleicht da im Hinterkopf behalten, genauso wie Menschen anders trainiert werden müssen. So, es gibt schnellkräftige Menschen, es gibt Menschen, die halt über die lange Strecke kommen, es gibt Menschen, die haben halt ungemein halt eine Körperstruktur, die müssen bloß die Hanteln angucken und dann haben die einen definierten Körper. Ja, und das ist halt biologisch.
Ja,
ich glaube, das ist halt der Fokus, der manchmal dann halt auch ein bisschen vergessen wird, wo dann halt eine Masse, ja, es muss eine Linie geben, das ist überhaupt keine Frage, ne? Also da muss ich ganz klar, da darf man mich nicht falsch verstehen, es muss schon eine Linie geben, aber trotzdem muss man ja im Team schauen, wer hat seine Stärken und wer hat seine Schwächen und damit dann halt arbeiten.
Wie kann man die einsetzen? Und vor allem, wenn da die Komponente mit einem im Zweier dann auch noch dazu kommt, ne?
Ja.
Da ist es ja nicht, dass du einfach nur die zwei Geilsten in den Kanu setzt.
Ja.
Das bringt dir nichts, ne? Wenn beide denken, sie sind die Geilsten und der kann mal nach mir schauen, dann dreht man sich halt da auch im Kreis.
Absolut. Können wir ja auch beim Football nehmen. Es gibt ja nicht umsonst eine Offense und eine Defense.
Ja, richtig.
Also ist doch logisch, ne? Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Sonst könnte ja die Offense alles machen oder die Defense alles machen. Aber das geht ja halt nicht per se.
Ja, ja. Aber man kann sich, im Football kann man sich immer noch ein kleines bisschen mehr verstecken. Ja? Was ich noch nicht gesagt habe, ist, ich hab die Kanu-Guide-Ausbildung gemacht.
Cool.
Also ich saß auch schon häufiger im Kanu und die Amerikaner nennen das ganze Ding ja auch Diversing Machine. Ja, also wenn du ein Ehepaar da reinsetzt, ne, dann kann da echt eine knackige Scheidung draus werden.
Absolut. Absolut.
Weil es dir einfach alles zeigt. Ne? Wie du sagst, geradeaus fahren ist schon, das ist gar nicht so einfach, wie es von außen aussieht, wenn man es geil macht.
Es ist halt wirklich, das ist sehr schön gesagt, ne? Es ist ja, du gehst ja irgendwie eine innige Partnerschaft da ein.
Ja.
Und es ist ja wirklich, jede Kleinigkeit, jeden Fehler bekommst du ja mit, gerade wenn es jetzt auf ein High-Level-Niveau kommt, irgendwo in Weltspitze, da ist es halt die Nuance, der im Fuß halt irgendwie schräg steht und das Boot mehr kippen lässt. Das merkt er vorne oder hinten. Und wenn du das im Training machst und dann mal irgendwie 10 Kilometer fahren sollst oder 20 Kilometer, und über 20 Kilometer, und da reden wir dann über 2 Stunden permanentes Paddeln und permanentes Ackern, wie 2 Stunden Laufen im Prinzip,
ja.
Man nennt immer so falsch, 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 falsch. Ja, da schon oft aneinander geraten mit vielen Menschen.
Das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Okay, krass, krasse Story, ne? Und dann wirklich vom Kanuverein, ne, über die Grundschule ins Internat.
Ja.
Sportassi und dann in die Berufsfeuerwehr und dann steht man 2016 da. Es gibt ja, also ich hatte es selber noch nicht. Ich habe hab auch mit noch niemand gesprochen, der mir das irgendwie so erklären konnte. Aber was war an dem Tag, nachdem du auf dem Treppchen gestanden bist? Was ging dir da so durch den Kopf? Weil manche fallen ja dann so in so ein Tal. Wie ging es bei dir dann so weiter?
Also beziehst du dich jetzt rein nur auf den Tag oder generell weiter, wie es dann weiterging?
Ah, erstmal den Tag und dann gerne weiter.
Boah, naja, tatsächlich, man muss die Umstände bei mir nochmal extra sehen. Ich war ja in diesem Jahr das erste Mal überhaupt A-Nationalmannschaft. Also ich war ja vorher nicht mal bei den Großen unterwegs, bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, sondern nur U23 oder Juniorenbereich. Dann war tatsächlich, ist das ja auch erstmal Olympia gewesen für mich. Und der Medienrummel, der ist natürlich dann auch nochmal was ganz anderes dort. Und da ist es dann halt im Prinzip, ich wurde dort ins kalte Wasser geschmissen. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass es eine coole Nummer ist und Spaß macht. Aber trotzdem brauchst du ja eine ganze Weile. Ne? dementsprechend war dort eigentlich nur, dass du von Termin zu Termin bis nächsten Morgen, ne? Also bist dann halt von der Medienstraße, die du da hast, wenn du dann durchs Ziel kommst, bist du da durch, hast halt 2 Stunden gebraucht, dann hast du schon alleine 3 Stunden gebraucht für 100 Meter, um dein Zelt zu kommen und dich umzuziehen, weil jeder die Medaille mal gucken wollte. Dann bist du zum ZDF Sportstudio gegangen, guck mal, schon alleine da war ja 6 Stunden oder so was rum. Ja. Im ZDF Sportstudio, dann wirst du da geschminkt, dann machst du Fotos, du hast was gewonnen, du weißt, du hast es gewonnen, das ist geil.
Ja.
Aber realisieren tust du es da halt in dem Moment erstmal nicht.
Okay,
und dann, ja, dann geht es ja weiter, dann kommst du vom ZDF Sportstudio, da bist du irgendwie 2-3 Stunden, alles aufregend, alles interessant, du guckst, dass du keine Scheiße laberst, definitiv. Das ist wichtig.
Nicht, dass du in eine Bildzeitung kommst am nächsten Tag.
Ja, das war so mein Fokus. Ich dachte, naja, gut, ich erzähle schon, ich mache schon, wie ich das möchte, aber ich versuche keinen Scheiß zu labern. Das war der Fokus. Ja, und dann geht's weiter, dann kommst du ins Deutsche Haus. Und im Deutschen Haus, für alle Zuhörer, die das jetzt nicht kennen, Deutsche Haus ist halt quasi wie so ein Treffpunkt für Sponsoren, Familie und Sportlern innerhalb von Olympia. Das macht dann die Deutsche Sporthilfe oder Team Deutschland, die mieten dann halt quasi irgendwas Cooles an und dort trifft man sich dann. Und da wird dann halt auch Medaillen und sowas gefeiert. Ja, dann wird da halt auch gefeiert. Und das war dann am nächsten Tag, wenn, was war das? Ich weiß, glaube ich, kurz mal ausgeschlafen. Und dann war nachmittags, ging es dann halt ja schon weiter mit der Abschlusszeremonie, quasi, wo dann alle Sportler in diesem Stadion, wo die quasi die Eröffnungsfeier war, nochmal einmarschiert. Da ganz witzige Side Story, dass ich mich ganz, ganz, ganz weit nach vorne gedrängelt habe. Und wenn man sich heute die Abschlussfeier sozusagen und den Einmarsch anguckt, dann sieht man mich da tatsächlich auch wieder rumrennen mit der Medaille.
Geil.
Ja, und alles weitere, also danach, ja, geht ja immer weiter. Dann geht es in den Flieger, da gibt es halt diesen Siegerflieger, der extra geschartert wird für alle Sportler, die dann im Nachhinein noch nach Hause fliegen. Dann gehst du ja in Frankfurt. Frankfurt zum Römer, dort haben wir uns ins Goldene Buch eingetragen, dann auf diesen Römerplatz da mal kurz gewunken, Autogramme gegeben, dann ist es ja viel mit Smalltalk, mit hier und da und irgendwann geht es dann weiter nach Hause, Familie und dann ist es natürlich sehr schwer runterzufahren, sage ich mal, also das ist das, was ich noch weiß, dass du ja in deinem Kopf innerhalb von 3 Tagen bist du auf der weltgrößten Bühne. Du hast das geschafft, letzten Endes, was unter 1% der Leistungssportler geschafft haben. Und das zu realisieren, ich habe mir, glaube ich, auch am Tag irgendwie 10-mal Minimum das Rennen nochmal angeguckt, weil ich das nicht verstanden habe. Und dann dort zu Hause zur Ruhe zu kommen, war sehr schwer. So, also das war gar nicht so einfach. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, ich bin es jetzt nicht per se, da kann ich mir vorstellen, dass viele dadurch dann natürlich ins Loch fallen.
Okay.
So emotional.
Erst,
ne?
dann stellt sich diese Ruhe ein, dann
genau. Fährt
man runter und erst dann hat man irgendwie die Zeit nachzudenken überhaupt.
Genau,
okay. Genau.
Also wenn man ins Denken kommt, wenn man Ruhe hat.
Ja.
So, ne? Weil man realisiert ja auch, Mensch, 4 Jahre waren jetzt so rum.
Mhm.
4 Jahre warten oder andersrum. Jetzt sind es nochmal 4 Jahre, je nachdem, aber vom Startpunkt du bist jetzt halt. Ne?
Ja.
Auch wieder kommt wieder, da kommt schon die erste Stimme wieder rein. Macht das Sinn?
Ja.
Ist das
wieder,
im Verhältnis?
Wieder die Frage.
Mhm. Wieder die Frage, so, ne? Und kann mir erzählen, wer will. Jeder Leistungssportler hat diese Stimme, ob leise oder laut, in den Hinterkopf. Macht das hier Sinn? Gerade
ja. Bei
unseren Transportarten auch so finanziell gesehen, macht das Sinn?
Mhm.
So, ne? Beispielsweise, gut, ich bin jetzt Olympiasieger geworden, ich darf nichts in Frage stellen bei mir in dem Sinne, wird eben gesagt. Aber ich habe mit 30 angefangen, mit 31, irgendwas so um die 30, angefangen normal zu arbeiten.
Mhm.
Und ich habe dann quasi neu angefangen, wieder mit 30. Und da stand ich dann das erste Mal bei der Feuerwehr, dann stand ich dann auch da. Hm. Andere sind jetzt irgendwo schon viel, viel weiter in ihrem Business, in ihr Leben. Hat das Sinn gemacht? Die Frage ist immer da. Es ist
echt.
Die Frage ist immer da.
Okay.
Also bei mir jedenfalls. Und aber bin der Meinung, dass jeder Leistungssportler das irgendwo im Hintergrund, ob groß oder klein, das kann ja nur so winzig sein. Und wenn man sich natürlich die Frage gegenstellt, ja, hat es Sinn gemacht? Bei mir natürlich, also ich habe das Größte erreicht, was möglich war. Dadurch habe ich Kompetenzen erlernt, dadurch habe ich über mich selber sehr viel gelernt. Gerade in dem Bereich jetzt Kommunikation, ne, wurde reingeschmissen in das Thema, ich musste reden, musste gucken, dass ich keinen Scheiß laber. Aber du lernst ja dadurch so viel. Und wenn man jetzt die Attribute vom Leistungssport generell nimmt, dann ist es ja Disziplin, Pünktlichkeit, ne, Hartnäckigkeit und. Also da kommen ja so viele Punkte zusammen, die halt wirklich krass sind.
Ja, mit dem Internat hat das Ganze begonnen und was viele ja nicht verstehen, ne, das ist ja ein stetiges, ständiges Trainieren und viele sehen dann, wie die Leute schwitzen, aber das ist vorhin angesprochen. Wir haben die Komponente bei dir ganz stark natürlich Technik, aber auch Mindset. Ja, bei so einem Rennen. Und wenn das auch, sag ich mal, nur 500 Meter sind, ne, ist es ja trotzdem, ja, da musst du ja echt in deinem Kopf total fix sein. Ne? Also da muss alles fest sein. Und sobald da irgendwo diese kleine Stimme dann da reinkommt,
dann ist ja
vorbei. Ne? Also ich stand schon bei Turnieren und, und du wärmst dich auf und du denkst, boah, hoffentlich geht das heute nicht in die Hose. Ja? Und mit dem Anfangsgedanken, ja, surprise, was passiert, ja, 4 Quarter lang, es geht nur in die Hose und du kriegst es nicht mehr gerettet.
Ja. Vollkommen richtig, gehe ich voll mit. Also das ist so diese kleine Stimme, natürlich die Zweifelstimme, ist ja immer am Ende zweifeln, ne? An sich selber, zweifeln an das, was man macht, egal wie. Es ist ein Zweifeln. Und das ist, glaube ich, die höchste Kunst im Leistungssport oder generell, diese zu relativieren und einfach damit umgehen zu können. Und wenn du das geschafft hast, und ich gebe dir vollkommen recht, ne, also wie oft habe ich, das ist ja ganz klar, ist ganz logisch, kein großer Sportler hat nicht schon an sich gezweifelt. Kein großer Sportler hat nicht mal im Rennen oder im Spiel gedacht, fuck, das geht nicht. Wie soll ich das schaffen? Das läuft nicht, das läuft nicht, das läuft nicht. Ja, und wenn man in diesem Kreislauf drin ist, dann ist es eine sehr hohe Kunst, da wieder rauszukommen. Also da, wie oft habe ich wirklich auch im Training, also kann ich gar nicht zählen, wie oft ich da einfach auch mal aufgegeben habe, so im Boot gehockt habe und geheult habe, weil es einfach meinen Kopf komplett zerstört hat. Ja. Und das ist ja im Leistungssport ja nun mal so, dass du ja an deine Grenzen gehen musst. Und wenn du jetzt natürlich den Faktor hast, du fährst im Training jetzt bei mir als Beispiel, kann man bei dir jetzt auch mal, wenn ihr 10-mal 100 Meter Rennläufe machen musstet, ne? Also 10-mal so eine Dinger, dann bist du beim 9. Mal, dein Körper ist im Arsch. So. Also schon mal diese Komponente ist schon mal schwierig und der Geist geht ja mit runter. Und dann, wenn du dann 9-mal vorher auf den Sack gekriegt hast, dich dann nochmal zu motivieren, alles klar, ich gebe mir jetzt das 10. Mal nochmal auf den Sack, weil es wird jetzt wahrscheinlich nicht besser werden, das 10. Mal. Aber da fängt ja das Training an und da fängt ja das Mindset an, im Prinzip zu sagen, ey komm, denn ist es heute so, gib mir auf den Sack, morgen oder nächste Einheit wird besser. So, da fängt ja das Training an, da fängt ja der Erfolg an. Wenn du halt dir sagst, alles klar, die Nummer ist echt scheiße, das läuft ja heute. Aber egal, ich ziehe das jetzt durch.
Ja.
Dementsprechend war es für mich dann halt der Ansatz, auch wenn ich es nicht immer geschafft habe, aber da bin ich auch immer ganz ehrlich, ich bin da auch nicht der Mustersportler, ne? Wie schon gesagt, ein aggressiver Aktienchart ist eher so mein Ding. ich habe auch aufgehört, ich bin auch schon mal bockig angefahren, ich habe mich in die Ecke gesetzt und geheult, das gehört alles dazu, das ist alles ein Prozess. Und wer das nicht durchlebt, bin ich der Meinung, oder andersrum ziehe ich das mal um mich, hätte ich das nicht alles durchlebt und hätte ich nicht so viele Niederlagen gehabt, dann hätte ich das auch gar nicht in meinen Kopf verdient, ganz oben anzukommen.
Ja, ja. Ja, verrückt. Und jetzt bist du ja im Bereich Teambuilding gelandet. Ne? Du hast, du hast Azubis bei dir, du hast Ausbilder, du hast andere Teams bei dir. Ihr macht ja viel im Spreewald, war es, gell?
Unter anderem, genau. Ja. Unter anderem, Spreewald ist jetzt so das neue Projekt, wo ich mit Arthur Arp den Dorfweltmeister.
Ja, den kennt man natürlich mit seinem Kiefer.
Richtig. mit denen da in Hotels sozusagen von ihm, wo er da mit beteiligt ist, unterwegs ist und wo wir dann halt die Hotels und die Gegebenheiten dann nutzen, um da in dem Bereich Mais, sage ich mal, ein bisschen mehr den Fokus zu legen, weil im Spreewald das noch nicht so forciert wird, sage ich mal. War bis jetzt ja auch unnötig. So, und da wollen wir halt durch unsere Punkte, die wir da setzen, halt einfach nochmal einen neuen Schwung reinbringen und dieses ganze Thema bespielen. Ne?
Ja. Genau. Und mit den Teams, mal ganz, ganz frei rausgefragt, macht dir das Spaß?
Ja, mir macht das super viel Spaß, ja. Also ich mag das ja, ich finde ja dieses, ich habe ja noch unter einem alten Osttrainer gelernt, sozusagen, das Training. Und da ist es noch klare Ansagen, aber wirklich mit liebevolle, klare Härte. Und so führe ich dann halt quasi meine Veranstaltungen auch durch. Ne?
Ja.
Das ist halt, was es heutzutage wieder einzigartig macht. Und wirklich, weil die.
Auch ich.
Es ist so, ne? Also,
ja, ist traurig, aber
es,
ja.
Es macht es einzigartig einfach aus dem Grund, weil gerade die Ausbilder, die finden das so geil, wenn es einfach ganz klar von mir auch gesagt wird: Nee, wir machen das jetzt so, wie ich das will, so, und fertig. So, und die Begründung und wie und was, das kommt natürlich, ne? Also die Erklärung dazu, warum machen wir das so, wie machen wir das so. Ne? Und bei mir gibt es dann halt mit Pfiffen, mit Antreten, mit wir stellen uns jetzt auf, so und so wird es gemacht. Natürlich immer alles, ne, immer unter dem Aspekt, dass es natürlich lehrreich ist und fair bleibt. Ne?
Ja.
Das ist immer ganz klar, hart, aber fair. So,
ja,
wenn man mit mir zusammen arbeiten möchte, dann kann man jeden Scheiß mit mir machen. 100%. Ich bin für jeden Müll bereit. Man muss aber wirklich eine klare Struktur erstmal haben und es muss so laufen erstmal, wie ich es vorgebe. Und dann links und rechts. Deswegen, ja, es macht mir Spaß, definitiv. Da gehe ich auch drin. Sowohl die Geschichte
so,
erzählen, dann.
Ja, das ist so traurig, ne? Also ich weiß ganz genau, was du meinst mit, da bist du schon etwas einzigartig,
ja.
Weil gerade so im Teambuilding-Kontext muss sich ja immer jeder wohlfühlen. Und wenn du das gerade nicht schaffst, Und ich denke mir, ne, wenn siebte Klasse, ein Jan im Internat, ne, und da kommt jemand und sagt, wenn es dir gerade nicht so gut geht, du, dann bleib doch auf dem Zimmer, ich bring dir eine warme Milch. Ja, wäre 2016, nein, natürlich nicht.
Ja.
Ja? Und wir nehmen das aber so raus und ich hab da, also es ist schön, dass du so gute Erfahrungen gemacht hast, ja, den Leuten, die dann quasi auch da was zu sagen haben, ich habe schon häufig schlechte Erfahrungen gemacht. So, na, das können wir jetzt nicht machen. Also wenn, das kann man ja nicht erwarten. Und ich so, ja, sorry, wir reden hier von 2 Kilometer irgendwo hinlaufen, ja, nicht von 20 oder 200.
Ja, okay.
Und ja, wie traurig, ne? Ich hatte vorhin auch nochmal, ich habe es mir hier notiert, Sport und Schule, aber das wäre, glaube ich, ein dickes Fass, das wir hier aufmachen, ne, mit diesem Leistungsgedanken.
Können wir gerne, da bin ich
und alles.
Klare Meinung zu.
Ich glaube, das wird zu destruktiv. Also ich merke da schon, wie mein Feuer hochkocht.
aber verstehe ich. Also, ich diskutiere gerne über so eine Sachen, wenn die konstruktiv sind, ne? Also wenn die auch Sinn ergeben. Also wir nur kurz den kurzen Teaser nach dem Motto, alle machen mit und jeder gewinnt.
Ja,
den Ansatz
super.
ist schwierig. Ich finde, bis zu einem gewissen Alter kann man sowas machen. Aber ich sage immer, das Gegenargument, woher soll denn ein Kind wissen, was es gut oder was es schlecht kann, wenn es keinen Gewinner und keinen Verlierer gibt?
Ja.
So. Also
die Kinder wissen es ja. Ne? Also wir hatten unseren Großen, der war bei den Bambinis beim Fußball, ne?
Ja.
Und dann ein großes Turnier und am Ende kriegt jeder eine Medaille, wo die 1 drauf ist. Und die Kinder wissen ganz genau, wer das Turnier gewonnen hat, ne? Und wer es haushoch verloren hat und finden das ja sehr, sehr schade, dass sie dann, also die Gewinnerteams dann auch, warum haben wir jetzt so viel trainiert? Ne? Warum sind wir die extra Meile gegangen? Jetzt kriegt jeder die gleiche Scheiß-Medaille. Was haben wir falsch gemacht?
Was ist die Konsequenz? Im nächsten Training, der Trainer sagt, komm, wir machen noch eine extra Runde, wir wollen besser sein.
Ja.
Trainer, warum? Kriegt doch jeder das Gleiche.
Ja.
soll ich besser sein? Ich krieg doch genau das gleiche wie alle anderen.
Ja.
Und bei Kindern ist ja eine Medaille, was Kleines, Glänzendes. Boah, damit kannst du ja so, also das ist ja, und das ist ja wirklich was maximal Besonderes. Ist egal, ob es jetzt Bambini, die kleinste Turnier ist oder sowas, wenn der aber was Kleines, Glänzendes, eine Belohnung. Also da sind die ja voll drin. Und wenn jeder was bekommt, dann also das versteht meine Tochter teilweise auch nicht. Warum? Also, ja. Nee, macht keinen Sinn. Weil sie möchte sich nicht abheben. Sie möchte ja zeigen, was sie kann. Wenn jeder was das gleiche bekommt, dann kann sie sich nicht abheben. Und so kristallisieren wir ja letzten Endes ja auch die Leute raus, die in diesem Bereich ja auch sehr gut sind. Ne? Mhm. Ne? Und kristallisieren aber auch gleichzeitig raus die Kinder oder die Menschen, die dann merken, boah, das ist gar nichts für mich. Ich schaue mal, vielleicht ist das was für mich. Und plötzlich sind die dann da ganz oben und sind an einer anderen Stelle. Aber so holt man ja wie in einem vernünftigen Team, wenn man jetzt natürlich den Bogen wieder schließen könnte, aus einem Team ja wieder die einzelnen Stärken raus, weil ein Team ist ja am Ende besteht aus mehreren individuellen Menschen, die individuelle Stärken haben und was dann zusammenkommt und was erfolgreich macht.
Ja, definitiv auch. Ja. Ne? Aber also mich hat das immer angespornt, wenn ich wusste, der ist besser als ich, ne? Der hat jetzt quasi den Platz bekommen, ja, oder ist das gelaufen oder hat das gedrückt. Und ich hatte das große Glück, ich hatte 4 Jahre zu meiner Abi-Zeit und so, hatte ich einen richtig starken Trainingspartner im Kraftraum. Ne? Der war immer deutlich stärker als ich.
Ja. Was hat er gedrückt, wenn du sagst, der drückt? Habt ihr auch Bankdrücken gemacht und sowas?
Wir haben Bankdrücken gemacht, der war wahnsinnig stark im Kniebeugen. Ne? Oh. Also der hat damals dann schon irgendwie die 140, 150 Kilo so echt richtig gut immer als Trainingsgewicht gehabt. Und ich bin dann noch irgendwie bei den 100 rumgeeiert bei freien Kniebeugen. Und das hat mir immer einen guten Push gegeben.
Ne? Ja.
Jedes Training aufs Neue habe ich gedacht, fuck, ja, der ist immer noch stärker, ergo ich bin immer noch nicht stark genug. Ja?
Ja.
Und ich glaube, da kann man ganz schön punkten. Ja? Also sei es jetzt bei allen Seminaren etc., dass man da einfach hart und fair ist. Ne? Und Ehrlichkeit ist ja auch irgendwie Härte.
Es ist so, um den Bogen ja auch wieder zu haben, um zurückzukommen, da die Ehrlichkeit, Struktur und eine gewisse Härte in so eine Veranstaltung zu packen. Das Positive, das unterscheidet uns, glaube ich, ja in der Position, klingt immer richtig behindert, aber Erfolg gibt Recht. So. Und ich habe halt in meiner Position, mein Standing vor den Azubis und vor den Ausbildern, ist es durch diesen Olympiasieg. Es ist nun mal so in der Gesellschaft, ne? Also auch wenn ich das gar nicht forciere oder sowas, ist es halt nun mal so, was ich auch gelernt habe, dass da Erfolg Recht gibt und ich ganz anders auftreten kann gegenüber denen. Ne?
Ja.
Und das Verständnis, wie gesagt, ey Mensch, die haben ja vorher meinen Vortrag gehört, wie gesagt, so bin ich Olympiasieger geworden. Diese Fehler, die hatte ich gemacht und das hat mich zum Erfolg gebracht, was könnt ihr mitnehmen? Und jetzt wollen wir das auf Wasser quasi in dieser Veranstaltung, in diesem Event umsetzen.
Also du gehst mit den Teilnehmern dann auch direkt aufs Wasser?
Genau, also ich fahre dann meistens, ist immer unterschiedlich, meistens sollten es immer mindestens 10 Leute sein, am besten, weil ich nämlich in 10er-Mannschaftskanadiern durch die Gegend fahre. Weil das die Standard-Teamgröße ist von 10 Menschen, also 6 bis 10.
Mhm.
Und dort geht es halt natürlich auch mal darum, sich unterzuordnen, sich anzupassen, ne, dementsprechend auch mal eine Führungsposition zu übernehmen. Dann gibt es fast 2 Führungspositionen, die dann an gleichen Strang ziehen müssen, also gleichzeitig paddeln müssen. Ne, also das Unterordnen anpassen, auch wenn man stärker ist als jemand anders. Das ist halt, das passt halt super an diesen 10er-Kanadier rein, weil bringt dir halt nichts, wenn der vor dir ist langsamer, sag ich mal, von der Frequenz her, und du haust den aufs Paddel rauf. Dann machst du das falsch, nicht der da vorne. Sondern dann muss man sich halt dann dementsprechend anpassen. Dann müssen ja links und rechts gleichmäßig fahren, ne? Sonst fährt man halt quasi im Kreis, übertrieben gesagt.
Ja.
Man kommt nicht optimal voran. Sprich, vorne diese Führungsposition, also die Schlagmänner oder Schlagfrauen, müssen sich auch untereinander abstimmen, rein verbal oder nonverbal, indem sie gleichzeitig einsetzen und alle dahinter dann auch eben dementsprechend gleichzeitig auch einsetzen. Und das ist natürlich explizit auf das ganze Thema Teambildung sozusagen bezogen. In dem Moment, wie habe ich es geschafft, halt ein Team zu bilden innerhalb von kurzer Zeit? In meiner Story geht es halt auch darum, de facto, dass ich Olympiasieger geworden bin mit jemandem, mit dem ich dann quasi bei Olympia im Finale das fünfte Rennen überhaupt gefahren bin. Vorher noch nie.
Ja. Ja,
mal im Training so ein bisschen, aber es gab fünf Rennen und das war einmal eine deutsche Meisterschaft 2015, wo ich dann halt quasi mit ihm gefahren bin, aufgrund von, wenn der andere krank geworden ist, bin ich mit reingerutscht. Dann den Weltcup quasi 2016. Also Vorlauf, Endlauf und dann Olympia, Vorlauf und Endlauf. Also sind genau fünf Rennen. Und wie habe ich es geschafft, dort halt quasi relativ schnell mich anzupassen, mich unterzuordnen, ein Team zu bilden, was ist mein Fokus gewesen in meiner Position und. Und das vermittle ich dann halt quasi mit aufs Wasser. Und was bei mir halt auch mal ganz im Vordergrund auch ganz viel der Aspekt, dass ich da versuche, viel Spaß und Ausbelastung mit reinzupacken. Ja, also wenn wir jetzt, meistens sind es ja immer 30 Azubis, roundabout 25 bis 30, macht halt drei Boote. Was mache ich mit Azubis in dem Moment? Ich mache halt Wettkampf.
Ja, klar.
So, ne? Also ganz klar, lass sie da einfach gegeneinander Rennen fahren. Sozusagen. Und dann gibt es vorher ein Training von meinen Steuerleuten, die halt quasi dieses Team einschwört, sozusagen technisch, taktisch. Und dann gibt es ein Rennen, dann gibt es ein Sprintrennen, dann gibt es ein Langstreckenrennen und dann gibt es nochmal so ein Tauziehen, wo dann quasi die Leute in diesen Booten vier Stück gegenüber sitzen und dann schieben müssen und das Boot in jeweils andere Richtung schieben müssen.
Krass.
Ja, und also das funktioniert halt immer super.
Ja.
Da haben die halt richtig Bock. Und somit hast du halt quasi.
Ich auch.
Ja, also. Jetzt ja. Schon.
Voll, ja. Ja, man bildet es direkt ab. Wenn du jetzt, also du hast ja gesagt, du bist mit Barmer und Tesla und so bist du unterwegs. Und wenn jetzt von den Ausbildern zum Beispiel jemand kommt und sagt, das können die aber nicht mehr. Ne? Also es ist ja so ein Satz, den man so ganz regelmäßig hört. Ne? Das hat man in den 80er Jahren schon gehört, in den 90ern, jetzt hört man es auch wieder. Das können die ja nicht mehr, ne? So zusammenarbeiten und so. Was ist A, deine Reaktion und hast du da irgendwie so einen praktikablen Tipp?
Naja, also so direkt habe ich den Satz tatsächlich noch gar nicht gehört, aber ich wüsste, was meine Antwort dazu wäre. Und dann muss ich mal gucken, ob es noch ein Kunde werden soll oder nicht. Je nachdem, entweder haut er mich oder er geht.
Ja.
Das ist dann fehlende Führung, bin ich der Meinung. Also das ist halt einfach der Punkt, was heißt das, die können das nicht mehr. Das ist totaler Quatsch. Die müssen das können. Wenn die sich in der Welt irgendwie beweisen wollen und irgendwie vorankommen wollen, dann müssen die das machen. Dann musst du im Team arbeiten. Das ist doch Bullshit. Also, ich als totalen Quatsch an. Natürlich, der eine kann es weniger und der andere kann es besser. Das ist keine Frage. Aber der es weniger kann, der muss sich doch trotzdem anpassen. Und dann nimmt er doch aus diesem Tag dann Techniken an, womit er die bewältigen könnte. Diese Probleme. So, und Ansätze, Verständnis dafür. Warum sollte ich das machen? Ah, aus dem und dem Grund. Dementsprechend hast du da halt die Menschen, die halt das gar nicht können, das ist einfach nur nicht wollen. Meiner Meinung nach. Gibt immer Ausnahmen, ne? Also das ist keine Frage, aber ich orientiere mich da an die Masse und wie wir als Gesellschaft vorankommen wollen. Und wir als Gesellschaft ist nicht einzelne Personen, sondern das ist die Masse.
Ja.
Und wenn jetzt von 30 Azubis einer dabei ist, der sagt, er kann das nicht, dann ist es für mich einfach nur eine Ausrede von wegen, ich will nicht.
Ja, von den Azubis habe ich das auch noch nicht gehört. Ja. Ich habe das auch so nicht wahrgenommen. Ja.
Ach so, okay.
Aber eben die Verantwortlichen, ja, die haben ja gerne dann so diese Ausrede, das haben die in der Schule nicht gelernt. Ja, also ist ja auch so. Wir lernen das in der Schule nicht. Stimmt.
Ja.
Aber ja, finde ich einen schönen Ansatz. emotionslos, ne? Weil solange wir irgendwie als Menschen zusammenleben, als Gesellschaft, als Unternehmen, in jedem Verein, in der Feuerwehr, ja, wir sind ja immer zusammen und aufeinander angewiesen.
Und da stimmst du mir bestimmt auch zu, ne? Also dieses soziale Konstrukt, wie es anfangs in der Schule entsteht, mit es gibt einen Außenseiter, es gibt jemanden, der gemobbt wird, es gibt den Klugen, es gibt den Sportler, es gibt irgendwie welche, die laut, die leise sind. Dieses soziale Konstrukt, das zieht sich überall durch. Es ist scheißegal, ob du dann in eine Ausbildung gehst, da ist es auch eine Gruppe, auch eine Klasse. Und dort gibt es auch denjenigen, der laut ist, da gibt es denjenigen, der leise ist. Ne? Und meistens, wenn man die richtig interpretieren kann, die Menschen, dann kann man auch einfach mit denen umgehen. Und dann geht es doch weiter, ist doch wie bei der Feuerwehr. Ist genau das Gleiche. Ne? Du bist eine Wachabteilung, das sind irgendwie 30 Leute, das ist wie eine Schulklasse. Also, da gibt es den Nerd, den Dummi, den was auch immer. Also ist immer. Die Menschen, die ändern sich ja bis zu einem gewissen Prozentsatz nur letzten Endes. Ob von der Schule bis zur Ausbildung bis zur Rente, sind ja auch alle irgendwie doch gleich geblieben. Was sagt man, 5% kann sich ein Mensch bloß ändern komplett. So, und deswegen bleibst du auch in deiner Grundstruktur gleich. Mhm. Aber du musst doch schauen, okay, wie lange, wie oft ecke ich denn quasi in der Gesellschaft an? So. Ich will mich nicht ändern, aber man kann sich ja anpassen und sagen, um dann halt letzten Endes erfolgreicher zu werden. Weil wer aneckt, ja, der wird es immer schwieriger haben, letzten Endes in unserer Gesellschaft irgendwie weit oben anzukommen. So. Aber dann sei doch nicht dumm, sondern sei clever und sag, okay, ich will mich nicht ändern, aber ich kann mich anpassen und damit kann ich erfolgreich werden. Mhm. Und wenn ich ganz oben bin, dann kann ich es ja machen, wie ich das für richtig halte.
Wow, ja. Ja, das ist schön. Also ändern ist nicht anpassen. Ja? Das ist, also das muss ich glaube ich auch erstmal mitnehmen, auch erstmal so ein bisschen sacken lassen. Ne?
Ja.
Weil ändern wäre dann in deinem, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre quasi einmal, ich drehe mich 180 Grad. Und
genau.
Anpassen ist, ich mache mich hier ein kleines bisschen schlanker und hier ein bisschen
Ich
mich ausbreiten.
Genau. Skalieren, ja.
Stark, stark. Was gibt es irgendwas, was du so von den Ausbildern oder auch von den Azubis regelmäßig hörst?
Von den Azubis, also bei mir ist es natürlich dieses Thema, also ich merke ganz klar, wenn ich jetzt eine Veranstaltung mit einer Azubi-Truppe habe, ist natürlich der Vortrag immer sehr, nehmen die mit, finden sie auch ganz interessant, mit Medaille, mit Video gucken und dieses sportliche Thema, das nehmen die schon mit, haben die schon, ist schon okay, aber das ganz große Feuer kommt da halt nicht durch. So, das ganz große Feuer kommt dann halt mit dem Machen. Die wollen ja, die haben ja Bock drauf, die wollen ja Spiele und Spaß und Rennen und sowas alles, ne? Da kommen sie und das Erlebnis, das bleibt dann halt da. Und da kriege ich natürlich, oder ich sehe nonverbal das Feedback, was natürlich auf mich zukommt. Mhm. Ich hab gesagt, wenn innerhalb einschläft, gefühlt so beim Vortrag, gibt es immer welche, gibt es auch Erwachsene. Aber die haben dann halt.
Das glaube ich ja nicht.
Ich hatte schon einmal, da war ich beim, was war das, bei dem Ausbildungskongress oder Ausbilderkongress in Düsseldorf oder sowas war das, ich weiß gar nicht, wie das war. Da war ich ganz spontan da gewesen und habe dann noch einen Zeitslot bekriegt und dann waren da tatsächlich dann 100 Leute dabei bei meinem Vortrag. Und hat sich original einer ganz vorne hingesetzt und ist eingepennt.
Sehr, sehr stark, ja.
Nee, aber zurückzukommen. Das Feedback von Azubis ist natürlich ein anderes, als wenn ich jetzt mit Ausbildern oder quasi Geschäftsführer oder irgendwelchen Vertrieblern unterwegs bin. Mhm. Bei den Vertrieblern oder bei den Erwachsenen ist meistens immer diese Ausrede, was ich oft höre, so, boah, bewegen, weiß ich nicht, und Boot und nass und so. Und dieses, das kann ich gar nicht mehr, so nach dem Motto, ich bin zu alt und sowas alles. Kriege ich immer meistens immer ganz gut relativiert. Da ist dieser Aspekt und bei den Azubis ist natürlich, du bekommst kein richtiges Feedback zu 100%. Also ich bin noch nicht in Einzelgespräche gegangen, aber die nehmen das ja meistens immer so ein bisschen hin. So, und man sieht es dann halt nonverbal, was jetzt geil ist. Ja, wenn einer jetzt, wie schon gesagt, einer fast einschläft und dann im nächsten Moment ist er plötzlich draußen, Feuer und Flamme, will gewinnen, dann habe ich doch aber alles erreicht.
Ja, ja. Je jeder da, wo er abgeholt werden will.
Aber ja, also ich hatte bis jetzt wirklich mit vielen Ausbildern den gleichen Konsens in dem Moment. Ne? Und die das natürlich auch sehr gut finden, wie ich das mache, so hart, aber fairmäßig, weil die natürlich das nicht so umsetzen können.
Ja.
Weil wir so umsetzen können, wie sie es brauchen oder dürfen sozusagen überhaupt. Ne?
Ja,
und ich kann
so
in meiner Position meine Güte. Meiner
so
Position
bisschen,
kann ich machen.
Bisschen natürlich dann gefesselt, ne, an ihre
ja.
Regularien und so. Und können vielleicht gar nicht so hart durchgreifen, ne, oder so rigoros, ne, wie sie es auch wollen.
Was meinst du, wie dankbar wir Lehrer sind? Also Schulklassen. Ich mache das ja tatsächlich auch mit Schulklassen, ab dritter Klasse teilweise. Und ich hatte das mal als Projekt gemacht, auch mit Schulklassen mit schwierigen Klassengefüge, wo das irgendwie, die matchen nicht, die schaffen es nicht, irgendwie zusammenzukommen, ein Jahr schon in der Schule und irgendwie passt das nicht. Und da ist ja dann mein Ansatz, wie ich es dann halt mache, hart aber fair. Und das merken
ja.
die Kinder und dann laufen die so geradeaus und dann sind die Lehrer auch immer dankbar.
Mhm.
Ich dachte dann auch immer, sie halten sich jetzt hier raus. So, ich übernehme die Kinder jetzt und dann gebe ich sie wieder bei ihnen ab. Sie dürfen mitlaufen, aber wenn einer pfeift, dann bin ich das. So, das muss man ganz ehrlich sagen, das funktioniert ganz gut. Da sind die immer super dankbar drüber. Weil die dann halt mal sehen, okay, es funktioniert ja doch, es funktioniert ja trotzdem. Bloß die dürfen es nicht so umsetzen wie ich.
Ja, du kommst halt auch neu rein, ne? Also das ist ja
genau.
immer unser Vorteil. Wir kommen ganz frisch dazu
ja.
und können mal von außen einen Impuls setzen. Wenn wir eine Gruppe 3 Jahre hätten, ja, dann wäre es auch anders. Logo.
Ja.
Okay. Eins hatte ich vorhin noch vergessen zu fragen, das habe ich gerade hier nochmal bei meinen Aufschrieben gesehen. Wir hatten das mit dem Mindset noch. Also,
ja.
sorry, dass ich den roten Faden brechen muss, aber das interessiert mich. Hast du mal jemanden erlebt, der vom Mindset her wirklich so, also so deutlich stärker war im Sport bei dir?
Ja, es ist nicht schwer. Also dadurch, dass ich relativ ambivalent in meinen Stimmungen war, war natürlich auch das Mindset immer unterschiedlich bei mir.
Ja,
also
ja,
es gab immer natürlich ein Grundmindset, ich mache das hier weiter. Aber ja,
ja
es gibt
gar nicht im Vergleich zu dir, sondern einfach, wo du sagst, ja, also es gibt ja, es ist immer leicht zu sagen, boah, guck mal, der drückt in der Bank 160 Kilo, bam, ja.
ja.
Aber Mindset, ne, das stellen wir uns ja ganz, ganz selten die Frage, ne? Wer ist da stark gewesen? Wen würdest du nennen?
Das ist kurz. Ja. Das ist auch Kanute natürlich dann in dem Moment, weil da kann ich ja nur meine Präferenzen rausziehen.
Ja.
Auch Olympiasieger im Kanadier Zweier von 2012, sozusagen. Peter Kretschmer. Der vom Mindset her, mit dem bin ich auch zur Junioren-Weltmeisterschaft auch im Zweier gefahren.
Mhm.
Aus Potsdam. Und dementsprechend habe ich, sehr guter Freund, viel mit ihm zu tun gehabt. Und der war vom Mindset her immer so, ich weiß nicht, gar nicht so sneaky gewesen. Also der hat Lösungen gefunden.
Ja.
So, der hat. Ist immer ganz schwierig zu beschreiben, aber er hat aus Scheiße dann halt Gold gemacht und wusste halt, und das glaube ich, er konnte seinen Körper, jetzt auf Sport bezogen, also seinen Körper super gut einschätzen und wusste, wo er die Stärken rausholen konnte. Und die konnte er trainingstechnisch super gut umsetzen. Wenn ich aber gemerkt habe, alles klar, manchmal konnte ich nicht einschätzen, was braucht mein Körper jetzt, was brauche ich jetzt, um wirklich erfolgreich zu sein. Da war er dann immer Mindset-mäßig tatsächlich voll intuit und wusste dann ganz genau, das brauche ich jetzt, das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt, das brauche ich jetzt nicht. Und das ist jetzt nicht zu 100% das, was du meinst, glaube ich, aber das ist das, was raussticht bei mir. Ich weiß, alles klar, er war vom Kopf her ganz klar, er weiß, was er braucht.
Ja. ja. Und diese Klarheit, wie kam das zustande bei ihm? Was glaubst du? Kannst du es einschätzen?
Boah. Ich bin der Meinung, dass das natürlich äußerliche Einflüsse auf jeden Fall auch sind, so kindheitsmäßig. Er war rein oder ist körperlich kleiner gewachsen als er jetzt. Irgendwie 1,65 oder sowas, also er ist nicht maximal klein, aber rein für unsere Sportart relativ klein. Und musste halt relativ früh nach Lösungen suchen, um das zu kompensieren.
Ah, okay.
Meiner Meinung nach. Und dann war er natürlich vom Mindset her dann auf jeden Fall ein absolutes Biest, wenn es um Kämpfen geht.
Mhm.
Also wir haben im Training dann immer wieder, sind wir, egal was für eine Trainingseinheit wir hatten, wir haben immer einen Wettkampf gehabt. Wir haben immer einen Wettkampf draus gemacht. Egal, ob es langsam oder schnell sein sollte, jeder wollte immer gewinnen. Das ist halt wirklich extrem gewesen.
Ja.
Und ich glaube, das halt hat uns halt auch in dieser jugendlichen Zeit halt wirklich vorangebracht. Und das ist, glaube ich, so das Mindset, sag ich mal, wenn du jemanden hast, der dich immer zerstören will,
ja.
Bleib dran, versuch ihn zu zerstören. Und dann pusht du gegenseitig so hoch wie bei dir mit dem Krafttraining. Ne? Also das ist schon geil.
Genau, und der braucht der Peter natürlich ja auch. Ne? Also er braucht ja auch jemanden, der dagegen hält. Ne? Weil wenn du jemanden zerstört hast und jemand gibt auf, ja, super. Ja. Hatten wir viele, viele Vereine, viele Teams, gegen die wir gespielt haben, die hast du einmal so richtig zersknetzt und die sind nicht mehr auf die Beine gekommen. Aber die richtig geilen Matches, die waren immer so, ne, die kamen wieder zurück und nächstes Jahr waren die ein Stück besser.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann mussten wir wieder nachziehen und das ist aber auch so ein bisschen wie deine Einzeltrainingssession, ne, 2015. Mhm. Ne? Ist so ein bisschen dieses Problem muss erstmal da sein, das Problem.
Genau.
Muss man angehen und klar kann man sagen, so ein bisschen sneaky, wie du es auch gemacht hast, drum herum zu kommen, aber finde einen Weg, ne? Also finde eine Lösung.
Genau. Und das war ja, ich hätte ja auch einfach den einfachen Weg gehen können, oder sagen können, ja, dann lasse ich es jetzt hier halt einfach, ne, in dem Moment.
Mhm.
Für mich haben sich ja, dadurch, dass ich ja nur überall raus war und keiner mehr mich beobachtet hat, weil das ist der große oder größere Nachteil zu meiner Zeit im Kanu gewesen, dass es gibt einen Rahmentrainingsplan, an den muss man sich halten. Und dann gibt es den Oberrahmensportler sozusagen, der alles da erfüllt, der im Training und auch Weltspitze und. Und da muss man sich daran orientieren. Also hatten wir ja schon mal, Menschen lernen unterschiedlich und Menschen brauchen unterschiedliche Trainingsansätze.
Mhm.
Es muss gearbeitet werden, es muss Volumen gemacht werden, es muss geschwitzt, geheult, geblutet werden. Das ist überhaupt keine Frage. Bloß in manchen Ansätzen muss man da halt nochmal differenzieren, um die Einzelperson sozusagen besser zu machen. Und das gab es zu meiner Zeit halt eher schwierig. Ne? Jedes Mal, wenn du sagst, Mensch, die 1000 Meter, die 5x1000 Meter, das macht mich nur kaputt. Ja?
Mhm.
Dann bin ich nächsten Tag völlig im Arsch und kann nicht weiter trainieren. Ergo, ich habe dann 2 Tage oder sowas verloren.
Mhm.
Lass uns doch vielleicht so skalieren oder so. Und da gab es kein Links und kein Rechts. Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich die Möglichkeit, mal links und mal rechts zu schauen.
Boah,
so, hab dann halt gemerkt, 2015, alles klar, das ist ein richtiger Ansatz. So,
Hab
ich ja gemerkt in Form von meiner Leistung, mental wieder stärker geworden, es hat wieder mehr Spaß gemacht und dadurch bin ich dann halt immer weiter nach vorne gekommen und die Möglichkeit, dass ich die genutzt habe, das muss man ja auch erstmal für sich dann entscheiden. Ja, klar, ich mach das jetzt. So.
Ja.
Mal gucken, was rauskommt. Ich mache das auch jetzt. Das ist eine Option, die wähle ich und die gehe ich.
Ja, und einfach auch schauen, wo man lang gehen kann. Ne? Weil dieser straighte Weg, also gerade bei Schule und bei Jungs, ist es ja ganz häufig so, dass die ganz selten so durch die Schulzeit kommen, ja, auf einem Weg. Und weil es einem Jungen einfach mit 13, 14, 15 nicht liegt, zu sitzen. Ja, aber dennoch muss man halt gucken, wie man dann an den Hindernissen vorbeikommt. Oder wenn du in der Ausbildung hast du irgendwo ein Thema in der Berufsschule, was dir nicht liegt. Das wird es immer geben. Ja?
Ja.
Dann muss man drumherum.
Absolut, bin ich voll der Meinung. Es ist natürlich schwierig, und da machen wir ja doch das Schulthema wieder auf, aber egal, finde ich gut. Es ist natürlich auch schwierig, du kannst doch Mädchen und Jungs in der Schule, Mensch, wie willst du denn die vergleichen? So, eigentlich ist es rein biologisch gesehen schwierig. Die Jungs, die müssen noch raus, die müssen machen, die müssen ausgelastet werden. Und Mädchen, die können halt, und das ist ja nicht despektierlich gemeint, sondern die können halt, die haben ja auch die Fähigkeit, wirklich mal sich zu konzentrieren, sitzen zu bleiben, in einem Team mehr zu arbeiten und so. Ne? Das sind die Vorteile, die die haben. Und die Jungs sind einfach, ist so, ich bin Junge, ich darf das wieder sagen, ne? Wir sind stumpfer. So. Deswegen war es bei mir damals auch so, dadurch, dass ich ja sehr aktiv war, habe ich schon gesagt, hyperaktiv, musste ja auch eine Lösung gefunden werden. Ich habe es in der Schule irgendwie nicht hinbekommen. So, zu Hause konnte ich dann auch nicht stille sitzen. Sprich, meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, wir müssen diese ganze Nummer irgendwie skalieren.
Geh
Und gesagt,
paddeln.
du brauchst Sport, Junge. So, dann haben wir angefangen mit Sport. Und war die erste Aussage, bevor du zum Sport darfst, machst du erstmal Hausaufgaben. Ja, konnte nicht stille sitzen. Hat nicht funktioniert, hat sich ordentlich gemacht. Meine Mutter nochmal skaliert und hat gesagt, Junge, wenn du nach Hause kommst, gehst du erstmal zum Sport. Dann hat es gezogen. Ich habe also Schule, dann relativ viel gesessen, mich ausbelastet. Ja. Danach konnte ich dann still sitzen und konnte dann die Aufgaben machen. Aber das ist ja, weil die Gegebenheiten genutzt werden. Es ist eine klare Linie trotzdem, aber die Gegebenheiten werden genutzt und dann letzten Endes skaliert. So. Genauso müsste man das eigentlich jetzt so bei Jungs und Mädchen dann auch machen. Gut, wir kommen an die Schule, an das System nicht vorbei. Okay, dann ist es so. Dann können wir aber als Eltern letzten Endes im Nachhinein sagen, okay. Scheißen wir jetzt mal ganz kurz auf Hausaufgaben, sondern wir gehen jetzt mal raus, gehen eine Runde rennen, machen Spiel Spaß und danach dann aber Aufgaben. Ich bin eigentlich auch eher ein Typ, erst abarbeiten, vom Mindset her erst abarbeiten und dann Spaß. Aber wenn diese Person, und da muss man ja als Teamleiter sozusagen auf diese einzelnen Personen ja eingehen und dann sagen, ey Mensch, okay, das liegt dir nicht, die Arbeit wird ja gemacht, bloß wir können es ja irgendwie ein bisschen skalieren für
Wir
dich.
können es drehen, ja.
So.
Genau, wir paddeln die 1000 Meter, aber jetzt nicht am Stück. Ja. Und
Genau.
ja, schön. Ja, crazy. Ja, das Schulthema würde bei mir, glaube ich, echt nicht gut wegkommen. Ja, also wir haben drei Jungs, ein Mädel. Ich
Ah.
seh den Unterschied. Das Mädel ist 13 und die hat auch keine Lust auf Schule. Und die macht auch ganz viel Blödsinn, aber die wissen immer, und die erzählt mir das dann auch, wir wissen, wenn das so und so ist, dann müssen wir kurz sitzen bleiben, dürfen nicht reden und müssen nach vorne gucken. Ja? Und das sind Mädels einfach sozial ausgeprägter, schlauer und stellen das besser an. Und die Jungs. Hohoho.
Ja, da kann man auch noch weitergehen. Da kann man jetzt auch sagen, das Thema Konsequenzen. So, ne? Also in der Schule, die erfahren ja keine Konsequenzen mehr. So, wenn sie irgendeinen Scheiß bauen, überlebt. Früher gab es ja, also da gab es ja Sänge ohne Ende. Also früher, ne? Aber da gab es ja eine Konsequenz. So, und dann wurden die Eltern als letzte Konsequenz eingeladen und dann gab es Sänge von den Eltern. Das hat sich ja so gewandelt. Also das Erste, was, wenn meine Tochter irgendwie einen Anranzer bekommt aus der Schule oder einen Eintrag oder sagt, verpetzt oder so, dann frage ich immer erstmal, Mensch, was hast du denn gemacht? Wie ist denn das zustande gekommen? Hast du vielleicht auch einen Teil? Nee, 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 nee. Und dann erzähl mir mal die Geschichte. Und dann, ach, also hast du ergo angefangen so, ne? Und da fehlen die Konsequenzen halt am Ende, sodass es natürlich keine Linie mehr gibt. Wenn jeder machen kann, was er will, wo soll die Linie herkommen?
Das stimmt. Das
Ja,
stimmt
genauso
allerdings.
kann man es ja auch wieder in diesen Team-Thema mit reinbringen. Ne? Wenn ich meinen Teamtag da mache oder sowas, dann gibt es da halt natürlich auch Konsequenzen. Gab es noch nie. So, weil alle spuren grundsätzlich. Aber ich pfeife die schon alle schon direkt an. Und die wissen alle dann schon Bescheid.
Ja, auf jeden Fall. Früher bin ich an Schulen öfter gewesen und hab 1, 2, 3 Stunden Flag Football mit denen
Ja,
gemacht.
ja.
Haben ein bisschen Bällchen geworfen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, also jetzt wisst ihr, wie man Ball fängt. Wer ihn jetzt nicht fängt, der macht 5 Liegestütze. Ne?
Ja.
Und am Anfang denken die immer, man sagt das ja nur zum Spaß. Ne? Oder
Ja.
der guckt ja sowieso nicht, ob ich jetzt 2 oder 5 mache. Ja? Aber wenn du das dann einmal klar hast, ne, dann wissen
Ja.
die auch, ah, 5 Liegestütze. Und die nehmen das dann ernst. Und für die hat es dann auch plötzlich einen Wert.
Ja, wenn die eine Konsequenz erfahren, ja, okay.
Und
Attacke, ich muss jetzt machen,
selbst, dann fällt der Ball nicht einfach bums auf den Boden, ja, sondern, okay, das heißt wieder fünf. Ja, und dann ärgert es einen und dann motiviert es einen aber auch.
Ja, ja, also gibt ja, ne, man kann ja so oder so motivieren, entweder halt mit positivem Effekt oder mit negativem Effekt. Da kann man wieder auch gucken, was für ein Mensch ist da derjenige.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Ich sehe schon, wir müssen mal ein Team zusammen angehen.
Auf jeden Fall. Da matchen wir schon ganz gut.
Ja, stark, stark. Ja, cool, du. Zum Ende hin, ja, habe ich immer eine Frage, die ich ganz gerne stelle. Und zwar jetzt angenommen, du hast 3 Monate, also knapp 100 Tage für dich einfach Zeit. Ne? Also du, Kind ist versorgt, Job ist versorgt, Geld kommt rein. Also du kannst einfach nur nach dir schauen. Wie würden 100 Tage, 3 Monate, wie würden die bei dir aussehen?
Oh, das ist eine wilde Frage. Also erstmal von vornherein könnte ich 3 Monate nicht ohne irgendwie was zu machen, ohne arbeiten. Das schaffe ich nicht. Das ist schon mal für mich klar. Sprich, ich würde die ersten 2 Wochen würde ich mal wirklich auch eine entspannte Nummer machen.
Mhm.
Komplett gar nicht so, dass ich auch mal abschalten kann. Das fällt mir immer mal sehr schwer.
Mhm.
Und dann tatsächlich, wenn alles versorgt ist und alles läuft, boah, ich glaube, ich würde tatsächlich gucken, wo ich ein neues Business starten könnte, wenn ich jetzt Zeit und Geld habe. Wo könnte ich mich dann noch mehr verwirklichen? Was könnte ich denn noch? Worauf hätte ich Bock sozusagen? Und tatsächlich würde ich da dann mehr reinstarten oder das Business, was ich jetzt verfolge, das halt komplett ausbauen und dann die letzten 2 Wochen nochmal Urlaub machen. So, dann mache ich Pause, dann habe ich Bock, was zu schaffen, also wo ich nur Bock drauf habe. Möchte jetzt zum Beispiel, das ist halt so ein kleines Projekt, 3D-Boote, also aus einem 3D-Drucker, Boote drucken, sozusagen, so nachhaltige und sowas.
Mhm.
Und dann würde ich voll reinstürzen, wird das jetzt halt dann quasi auf eine gewisse Basis bringen und wenn das dann cool ist, dann machen wir mal 2 Wochen am Ende Urlaub, wo es dann wieder ins normale Geschäft reingeht.
Boah, okay. Also auch ein Schaffer, ja, wie man hier so im Schwäbischen sagt. Ne?
Ja, witzige Frage, habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, denkst mal drüber nach. Vielleicht, vielleicht kommt ja noch mal eine andere Idee bei raus. Ja, manchmal kann man sich da ja auch inspirieren lassen.
Ja, das finde ich interessant, mach ich mal.
Hey, dann sage ich vielen lieben Dank für dieses krasse Gespräch und ja, also ich habe deine Keynote jetzt nicht gehört, hatte vorhin aber schon Gänsehaut und wünsche dir auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit Arthur Abraham im Spreewald und dann bin ich gespannt, was ich so bei LinkedIn bei dir noch so lese, was da so los ist.
Ja, vielleicht kommen wir ja irgendwann mal irgendwie so zusammen und dann können wir auch nochmal, ist egal, ein Bier trinken.
Das machen wir. Stark. Danke, Jan.